Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Und ich freue mich sehr, Professor Peuker zu begrüßen. Hallo, Herr Peuker.
Hallo, Frau Bade.
Wir haben uns mal wieder ein spannendes Thema rausgesucht, das versuchen wir ja immer, um in Lehre und Hochschullehre nochmal mit einem ganz anderen Blickwinkel reinzuschauen. Wie immer soll es kurz und knapp sein. Das heißt, wir werden versuchen, Sie ein bisschen in unserer Plauderei mitzunehmen zu einem Thema, was bei uns gerade unter dem Arbeitstitel läuft: Sind Hochschulen auch Profis für Angebote des lebenslangen Lernens? Und ja, wir werden nicht länger als 30 Minuten plaudern und hoffen, dass Hochschullehrende, Studierende, aber auch Hochschulleitungen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Third Space der Hochschulen vielleicht die ein oder andere Idee und Anregung mitnehmen können. Bevor wir richtig loslegen, stelle ich Ihnen aber erst nochmal meinen heutigen Gast ein bisschen genauer vor. Professor Dr. Urs Peuker ist Professor für Mechanische Verfahrenstechnik und Aufbereitungstechnik an der TU Bergakademie Freiberg. Er ist dort aber auch Prorektor Strukturentwicklung und in der Funktion auch immer im Wechsel mit dem Prorektor der TU Chemnitz Mitglied der HDS-Leitung, also der Leitung des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Ja, über was wir gleich ein bisschen genauer reden wollen, habe ich schon verraten, aber wie immer würde ich unseren Gast bitten, sich kurz und knapp auch mal vorzustellen und das zu verbinden mit der Frage oder einem kleinen Bericht, was für Sie gute Hochschullehre ist.
Gut, ja, fangen wir mal an, Frau Bade. Sie haben ja schon, sage ich mal, die formalen Sachen von mir vorgestellt, was ich hier an der Bergakademie mache. Ich bin seit 14 Jahren in Sachsen. Ich war davor im Clausthal. Das passt auch ganz gut, wenn man an der altehrwürdigen Ressourcenuniversität tätig ist. Ich habe mal in Karlsruhe studiert und meine Tätigkeit in Clausthal war als Juniorprofessor, als einer der ersten ihrer Art. Und das ist eine spannende Geschichte, weil dort ist mir auch sozusagen die Notwendigkeit über den Weg gelaufen, sich um Lehre, um didaktische Kompetenzen zu kümmern. Man ist da auch mehr geschoben worden, wenn man in eine Evaluierung geht und die Hochschullehre, das Feedback der Studierenden wichtig ist, dann legt man natürlich auch aus reinem Egoismus dann natürlich einen gewissen Stellenwert da drauf. Ja, ansonsten forschen wir hier schön in Freiberg. Themenbereiche sind natürlich die Rohstoffe, beschäftigt mit Recycling, aber auch eine Grundlagenforschung und bin auch, sage ich mal, dort aktiv mit dem Chairen von zwei DFG-Schwerpunktprogrammen gleichzeitig zum aktuellen Punkt. Ansonsten versuche ich noch ein bisschen meinen Hobbys nachzugehen, Mountainbiken, Tennis spielen und auch Basketball spielen, wenn die Zeit und die müden alten Knochen das zulassen.
Okay, vielen herzlichen Dank. Ich muss jetzt mal nachfragen, weil Sie gerade den Chair von zwei Forschungsprojekten angesprochen haben. Soweit ich weiß, sind Sie aber auch Chair von zwei Lehrinnovationsprojekten im Moment. Würden Sie da uns noch zwei Sätze zu sagen?
Genau, also vor allen Dingen von einem Lehrinnovationsprojekt bin ich, sage ich mal, persönlich stark involviert. Das andere bin ich mehr der Schirmherr. Das macht der Kollege Zug bei uns, aber bei der virtuellen Fakultät, die uns auf den Weg kommt. Das ist sozusagen ein bisschen der verlängerte Arm auch meiner Tätigkeit als Prorektor, wo wir dieses Konzept der virtuellen Fakultät, das wir schon vor 10 Jahren in Freiberg auf den Weg gebracht haben, jetzt mit mehr Leben füllen wollen. Das ist auch getrieben durch die Digitalisierung der Lehre, wo wir jetzt sozusagen einfacher die Möglichkeit haben, digitale Lehr- und Lerninhalte bereitzustellen und als Einstieg für internationale Studierende und für Studierende oder potenzielle Studierende nach ihrer Hochschulreife haben wollen. Nach dem Motto, man guckt erstmal, man schnuppert ein bisschen im digitalen Raum. Wie sind die Vorlesungen? Wie sind die Ansprüche? Wie ist der Show-Effekt? Und entscheidet sich dann für den Standort Freiberg.
Okay. Und da fiel mir auf, als Sie das Stichwort Digitalisierung erwähnt haben, dass ich in meiner Vorstellung Ihrer Person noch eine ganz wichtige Sache vergessen habe, nämlich, dass Sie in der ersten Kohorte unserer Digital Change Agents waren und sozusagen einer der Multiplikatoren in den sächsischen Hochschulen auch sind für die Anliegen der Digitalisierung in der Lehre. Das hätte ich jetzt fast unterschlagen, das wollte ich natürlich nicht.
Nein, das ist natürlich eine Sisyphus-Aufgabe und eine langwierige Aufgabe. Und ich sehe die, sage ich mal, noch weitergreifend. Natürlich die Lehre digitalisieren, das ist sagen ein großer Teil des Tagesgeschäfts der Professorinnen und Professoren, aber auch im Mittelbau. Aber natürlich haben wir auch noch viele andere Themen an der Hochschule digitalisiert werden müssen. Und das muss Hand in Hand gehen. Mein Schlagwort ist dabei immer digital lehren und digitales Lernen, weil natürlich auch sich eine Zeitenwende ergibt, dass mehr und mehr digitale Kompetenzen, die über Digital Legacy hinausgehen, natürlich bei den Studierenden auch vorhanden sein müssen, um am Arbeitsmarkt in der zukünftigen Gesellschaft erfolgreich zu sein.
Ja, so werden wir das Thema Digitales, glaube ich, auch in den nächsten Minuten noch häufiger streifen, da bin ich mir ganz sicher. Ich möchte aber, oder wir beide haben uns überlegt, dass wir heute nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen wollen zum Thema digitales Lehren und Lernen. Wurde ja auch viel gesprochen, auch in diesem Podcast in den letzten Wochen und Monaten bereits. Wir wollen ein bisschen darüber reden, dass ja neben den zentralen Anliegen Forschung und Lehre Hochschulen und Universitäten sich auch immer wieder bemühen, sich weitere Handlungsfelder auch zu erschließen. Und so gibt es ja Hochschulen, die neben der grundständigen Lehre in den letzten Jahren versucht haben, starke Akzente in der Weiterbildung zu setzen, also in der wissenschaftlichen Weiterbildung, im lebenslangen Lernen, im Ausgründen auch von Weiterbildungsstudiengängen, die dann eben von einer ganz anderen Studierendenschaft genutzt werden als der grundständigen Lehre. Und so die Idee des lebenslangen Lernens dann auch zu sowas wie einem Geschäftsfeld von Hochschule gemacht wurde, oder man hat es auf jeden Fall versucht. Wie sieht das in Freiberg aus? Was haben Sie da für Erfahrungen gesammelt?
Genau, das war sozusagen eine meiner ersten zentralen Aktivitäten, noch bevor ich in das Rektorat gekommen bin. Es gibt ja die EITs in Europa, also die European Innovation Institute of Technology, und in dem Konzept die Knowledge and Innovation Communities. Und dort waren wir als TU Freiberg aktiv und haben sehr stark die Gründung des EIT Raw Materials auf den Weg gebracht. Und in diesem Kontext ist dann sozusagen auch eine Fördermaßnahme im Bereich oder Fördermöglichkeiten im Bereich lebenslanges Lernen mir über den Weg gelaufen. Und mein Gedanke war damals, das ist eigentlich eine sehr schöne Idee. Wir haben sehr viel Fachwissen, branchenspezifisches Fachwissen hier. Es werden sehr wenig Leute mit Rohstoffbezug in Deutschland ausgebildet. Und wir könnten doch dieses Wissen auch an Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger entsprechend vermittelt. Und da sind wir die ersten Projekte auf den Weg gebracht und gesagt, wir bauen eine Kursstruktur auf und aus unserer Lehre im Master, gegebenenfalls auch aus wissenschaftlichen Inhalten, suchen uns internationale Dozentinnen und Dozenten zusammen und bauen da eine ganze Professional School auf. Ja. Mhm. So bin ich da erstmal naiv herangegangen.
Okay. Da höre ich schon raus, wenn Sie jetzt schließen mit, da bin ich naiv herangegangen, wenn ich ganz direkt fragen darf, dass da auch einige Sachen schiefgegangen sind?
Schiefgegangen kann man natürlich nicht so sagen, aber man muss vielleicht auch mal den Markt betrachten. Der Weiterbildungsmarkt ist durchaus, ich komme aus den Ingenieurwissenschaften, wie Sie gehört haben, durchaus bespielt von Fachverbänden, aber auch von Privatpersonen und das auch national und international. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich dann auch Menschen, die in der Industrie arbeiten, die relativ wenig Zeit haben und, sage ich mal, nicht aktiv nach Angeboten des lebenslangen Lernens suchen. Ja. Also dieses Matchmaking zwischen potenziellen Kunden und Kunden und unseren Angeboten sozusagen war nicht perfekt.
Okay. Wenn Sie es jetzt heute nochmal machen würden, was würden Sie tun, damit es perfekt ist, falls das innerhalb einer Universität überhaupt geht?
Ich glaube, da sind wir genau in dem Problem, warum ich das durchaus kritisch sehe, dass man wirklich professionelle Weiterbildung mit starkem Industriebezug von den Hochschulen aus macht, weil im Prinzip der Aufwand, der ist, um entsprechende Datenbanken, um entsprechende Werbung zu machen, um sich entsprechende Namen hinzubiegen, der sehr, sehr groß ist. Und als kleine Hochschule ist das nicht leistbar, aber ich denke, auch große Hochschulen möchten nicht so weit investieren. Ich sehe dort eher synergetische Sachen, ne? Dass man gemeinsame Veranstaltungen mit Fachverbänden auf den Weg bringt. Die haben die Reichweite in die entsprechende Branche. Unsere Alumni alleine reichen nicht. Und dass man eben diese bestehenden Strukturen nutzt und dort, wo es einem von der Qualitätssiegel passt, auch den Namen TU Berkeley Freiberg oder seiner Hochschule mit drauf schreibt. und sozusagen damit dann auch ein Qualitätsmerkmal auf den Weg kriegt.
Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also haben Sie ein konkretes Beispiel, wo Sie sagen, da haben wir einen Studiengang oder das, was wir bei uns an Lehre und Forschung machen, mit einem Fachverband gut gematcht für die Weiterbildung? Haben Sie da schon was machen können?
Ja, also wir haben Beispiele gemacht. Hier muss man natürlich auch sehen, dass man, wenn man Angebote an Industrie rausgibt, relativ kleinteilige Geschichten macht. Das sind die typische Reichweite. Da sind 2 Tage, in denen didaktisch eigentlich eine Katastrophe, 8 mal 45 Minuten Frontalunterricht reingepackt ist. Das kann man, sage ich mal, noch mal ein bisschen aufweichen mit Laborbegehung etc. Aber das ist sozusagen, sage ich mal, der Stand in diesem Bereich. Und das ist quasi, wenn man über den Daumen peilt, kriegt man da einen ECTS, vielleicht 2 ECTS rein, wenn man noch viel Selbststudium mit reinpackt. Den Punkt, dass man dafür ECTS-Punkte vergibt, ist etwas, was wir vielleicht in Zukunft angehen wollen. Dann brauchen wir aber ein entsprechend breites Angebot und dann muss das auch irgendwo, sage ich mal, aggregierbar sein, dass man vielleicht auch zu irgendeinem Degree der Hochschule kommt, ja. Bis jetzt sind das eigentlich nur schöne A4-Blätter mit Teilnahmebestätigung, die keiner wirklichen Qualitätssicherung im Sinne der Akkreditierung von Hochschulen unterliegen.
Und weil Sie das erst mit der virtuellen Fakultät auch angesprochen haben, gehen Sie da auf den deutschen Markt oder durchaus auch auf den europäischen und internationalen?
Auf beides. Also sagen wir so, für unsere Schülerinnen und Schüler, das quasi an Virtual Preparation Programm Bachelor, dort natürlich holen wir unsere Abiturientinnen und Abiturienten und natürlich auch die alle mit Fachhochschulzugangsfähigkeiten ab. Darüber hinaus, an der Schnittstelle zwischen Bachelor und Master, dort versuchen wir schon einen Outreach zu machen in Richtung internationalen an Kandidatinnen und Kandidaten. Und das soll auch einiges in Englisch stattfinden, um sozusagen Leute, wo immer auf der Welt, zu motivieren, in der Endphase ihres Bachelorstudiums mal zu gucken, Mensch, wie sieht denn das aus? Wie ist so eine Vorlesung in Freiberg? Bringt das mich persönlich weiter? Und dann sich zu entscheiden, ein direktes Studium in Freiberg anzugehen. Eine spannende Geschichte wäre natürlich auch in diesem Kontext, dass man natürlich dann, also bei der digitalen Lehre, auch eine Vergabe von, sag ich mal, mobilen, digitalen Mobilität macht und eine Vergabe von ECTS-Punkten innerhalb von Europas gibt. Ne? Dass man nach das Modul, höre ich jetzt in der virtuellen Fakultät in Freiberg, studiere aber an der Universität in Oulu in Finnland oder an der Polytechnika in Milano, packt das in mein Curriculum mit rein.
Ich meinte jetzt aber auch nochmal speziell diese Weiterbildung. Also können Sie auch für sich vorstellen, für diese Weiterbildungsangebote oder tun das eventuell schon, eher in den internationalen Bereich zu gehen? Oder ist das klar auf eine deutsche Community begrenzt?
Das hatten wir ja mit dem EIT Raw Materials in den Aktivitäten dort versucht. Und da habe ich auch, sage ich mal, sehr viel über den europäischen Weiterbildungsmarkt und in Anführungszeichen dem Commitment und den finanziellen Möglichkeiten in verschiedenen europäischen Ländern gelernt und auch hinsichtlich der Englischkenntnisse von vielleicht mal Leuten in der Praxis über Europa. Und da war es durchaus schwierig, insbesondere im südlichen Teil von Europa, die Praktikerinnen und Praktiker unserer Branche hinzukriegen in den englischsprachigen Kurs. Ja. Und natürlich, dort hat man auch noch Gebühren für genommen. Das waren dann sozusagen Gebühren, die sich am, sag ich mal, westeuropäischen oder deutschen Standard orientiert haben. Da war kein Spanier, keine Spanierin, kein Bulgare, keine Bulgarin bereit, das zu bezahlen.
Okay. Nochmal einen anderen Aspekt, da komme ich wieder so ein bisschen zu diesem neuen, in Anführungszeichen bitte zu verstehen, in der Hochschullehre. Vor kurzem, vor 1, 2 Wochen, hat jemand zu mir gesagt, naja, vielleicht waren diese ganzen Ansätze mit MOOCs und anderen digitalen gesamten Vorlesungszyklen zum Beispiel noch verfrüht. Vielleicht hat das jetzt sogar wieder eine Chance, weil wir diesen Digitalisierungsschub haben, auch mit solchen Angeboten jetzt ganz spezifisch in der Weiterbildung erfolgreicher zu sein, sehen Sie eventuell da nochmal eine Chance, wenn Sie sagen, Sie haben schon gemerkt, wo Sie an Ihre Grenzen kommen und wo es problematisch ist, zu sagen, das eine ist gemeinsam mit Fachverbänden, das andere ist aber auch viel stärker in eine digitales lebenslanges Lernen und eine digitale Weiterbildung zu gehen?
Ja, also das ist eigentlich im Prinzip für mich auch persönlich, auch den Randbedingungen, die wir hier an der TU Bergdamen in Freiberg haben, die Konsequenz daraus, dass wir Teile sozusagen unserer Inhalte, die wir für die Masterstudierenden bereitstellen, international, auch in welcher Form auch immer für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und dann kommen wir nämlich genau zu diesem Paradigmenwechsel, dass eigentlich bei uns in Zukunft vielleicht das lebenslange Lernen nicht ein Profit-Center sein soll, womit man Geld verdient, sondern dass wir das in der Breite der Hochschule auch als Dienstaufgabe, als einfach Aufgabe des Hochschulsystems begreifen, dass wir sozusagen unser Wissen mit der Gesellschaft im digitalen Raum auch teilen.
Okay, da bringen Sie mich jetzt schon zu einer anderen Frage, die ich mir gerade noch überlegt habe. Was sagen denn eigentlich Ihre Kolleginnen und Kollegen dazu? Das ist es eher so, lass uns in Ruhe, wir haben mit Lehre und Forschung und akademischer Selbstverwaltung schon genug zu tun? Oder finden die das eigentlich einen total coolen Ansatz, das, was Sie in Lehre und Forschung machen, auch dann in Weiterbildung nochmal anders einspeisen zu können, weil Sie ja auch eine andere Lernendenschaft dann haben als die grundständigen Studierenden?
Es ist ein heikles und schwieriges Thema. Wir haben ungefähr 100 Professorinnen und Professoren. Ich bin noch am Zusammensuchen sozusagen, und das lernt man vielleicht auch so ein bisschen im Digital Change Agent Kurs dabei, eine Koalition der Willigen aufzumachen, die im positiven Beispiel vorangeht, dass wir ausreichend Inhalte für diese virtuelle Fakultät jetzt Stück für Stück bereitstellen. Und es werden nicht alle mitmachen. Es haben auch viele abgewunken und es ist auch eine schwierige Zeit, sag ich mal, die wir in den letzten 2 Jahren hatten. Und viele sind auch, sag ich mal, voll mit Forschung, Selbstverwaltung und Lehre und auch der Rückumstellung in viel Präsenz. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir Erfolgsstories auf den Weg bringen können, dass irgendwann, sage ich mal, vielleicht nicht die großen Kritikerinnen und Kritiker, aber unentschlossene Menschen sagen, na, eigentlich will ich das auch haben. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht und ich bringe mal einen kleinen Beitrag dabei. Und der eine andere Kollege, die andere Kollegin überrascht mich dann auch wieder, sagen, oh, ja klar, mache ich mit, lass uns doch was machen. Wenn sie nochmal 3 Monate vorher gesagt haben, bleib mir weg mit dem weiteren Aktivitäten.
Ja, spannend, ne? Es braucht halt alles immer seine Zeit und gerade solche Veränderungsprozesse ist etwas, was eben nicht von heute bis morgen geht, sondern eher so, ja, mal ein paar Semester braucht, um da auch eine Umstellung hinzubekommen. Und andererseits bin ich jetzt, wenn ich mal kurz die Rolle der Gastgeberin hier verlasse und meine Hochschuldidaktikbrille aufsetze, auch davon überzeugt, dass man auch für die grundständige Lehre aus der Arbeit in der Weiterbildung unheimlich viel mitnehmen kann, weil man da eben, wie ich eben schon andeutete, ja nochmal mit einer anderen Zielgruppe arbeitet, die auch andere Herausforderungen hat, aber die auch andere Forderungen vielleicht an Lehrveranstaltungen stellt, die ja auch nochmal mit coolen Praxisbeispielen vielleicht sogar kommt, dass man dann im Nachhinein sagt, Mensch, den lade ich mal ein in meine Vorlesung, damit meine Studis den mal erleben, weil der hat ja jetzt total coole Perspektiven nochmal reingebracht, die ich so gar nicht auf dem Schirm habe oder ich gar nicht so realitätsnah rüberbringen kann, wie der Kollege, Kollegin, die eben in einer Wirtschaftseinrichtung sich mit sowas beschäftigen. Also ich finde, im besten Fall schafft man sogar Synergien für die anderen Handlungsfelder in der Hochschule. Was sagen Sie?
Definitiv. Also ich habe das irgendwann mal so beschrieben, als mich jemand gefragt hat. Ich habe auch, sage ich mal, in solchen Fach Communities öfters mal vorgetragen. Im Prinzip dieser Austausch mit den Leuten, die auch dann ihre ganz konkreten Fragestellungen haben, wie trenne ich jetzt das ab? Herr Professor, haben Sie da eine Idee? Das schneidet immer wieder, sag ich mal, Fenster in unseren Elfenbeinturm rein, dass man rausgucken kann, dass man interagieren kann. Und typischerweise kommen dann immer 1-2 Beispiele für die Vorlesung mit, nach dem Motto, ich habe da gerade mit einem geredet, der hat das Problem gehabt. Oder gucken Sie mal, in 5 Jahren haben Sie so eine Verantwortung in der Industrie, um da einfach einen Austausch zu haben und das natürlich auch mit persönlichen Aspekten zu untermauern.
Okay. Ich habe noch eine letzte Frage an Sie. Natürlich wollen Sie noch mehr vielleicht als ich, dass Freiberg, wenn das überhaupt alles noch intensiver wird, mal der Hotspot für sowas wird. Aber vielleicht haben Sie ja doch aus den Erfahrungen, die Sie bisher haben, ein oder zwei Tipps für andere, die sagen, auf diesen Weg Weiterbildung als Hochschule zu organisieren mit Fachverbänden, national wie international, machen wir uns gerade erst da, ein Player zu werden. Was würden Sie denen denn auf jeden Fall raten, was die tun sollten oder was sie vielleicht auch nicht tun sollten oder lassen sollten?
Also ich glaube, definitiv lassen sollten Hochschulen an sich wirklich in das ganze Veranstaltungsmanagement reinzugehen, zu sagen, wir mieten ein Tagungshotel oder wir betreiben am besten noch ein Tagungshotel und da kommen die Leute hin und kriegen von unseren Professorinnen und Professoren ganz tolle Geschichten erzählt und das ist alles in den noblen Randbedingungen. Weder passt es zum zeitgemäßen, sage ich mal, des Arbeitslebens in der Industrie, noch sozusagen spielt sich der Aufwand kurz- bis mittelfristig zurück. Die Do's ist eigentlich mal in den eigenen Laden reinzugucken und dann stellt man fest, dass 20%, 25% der Lehrenden eigentlich irgendwo angedockt sind an einen Fachverband und zumindest schon mal angefragt worden sind, um in solchen Fortbildungsveranstaltungen beizutreten. Mhm. Und das sozusagen eher ein bisschen zu ordnen und vielleicht ein bisschen zu unterstützen und dort sozusagen ein bisschen das Label der Hochschule drauf zu kleben und zu sagen, ja, du kannst da rausgehen, das ist ja eine Nebentätigkeit, aber das ist ja kein Problem, aber wenn das einen gewissen Qualitätsstandard hat, dann nimm doch bitte auch gleich unser Markenlabel TU Berg Akademie oder welche Hochschule auch immer mit.
Mhm. Ja, spannend. Vielen herzlichen Dank für den Einblick, für die sehr ehrlichen Einschätzungen und Erfahrungen, die Sie mit den Zuhörerinnen und Zuhörern und an allererster Stelle gerade mit mir geteilt haben. Ich möchte Sie mit der Frage verabschieden, die ich immer am Ende dieses Podcasts in den letzten Folgen auf jeden Fall gestellt habe. Die Abschlussfrage variiert immer ein bisschen, aber schon seit einiger Zeit ist es die Frage nach einem Wunsch. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten und wirklich nur einen, was würden Sie an der Hochschule gern ändern?
Ja, da habe ich so ein bisschen auch geschmunzelt, um ehrlich zu sein. Das kann ich ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass Sie ja so ein bisschen einen roten Faden mir geschickt haben. Und als ich das dann gelesen habe, würde ich erst mal darauf antworten, was es nicht ist. Ja? Mhm. Ich glaube, dass die Forschung und auch die Lehre bei allen Kolleginnen und Kollegen eine unheimliche intrinsische Motivation freisetzt. Ja. Mhm. Da sind zwar die Randbedingungen bestimmt nicht perfekt, aber da ist viel Freiheit und Gestaltungsmöglichkeit, sofern man das will. Ne, manche wollen nicht oder sehen es nicht, aber das ist ein anderer Punkt. Ich glaube, das große Problem ist, und damit bin ich jetzt an der Leitungsebene als Prorektor mit auch konfrontiert, aber auch im Tagesgeschäft als nur ein normaler kleiner Professor ist einfach eine Professionalisierung und Lösungsorientierung der organisatorischen Abläufe. Ja. Sprich, wir kommen wieder auf den großen Verwaltungskram hinaus, der besser laufen kann und muss, meiner Meinung nach. Ja. Sie bemühen sich sozusagen in vielen der Verwaltungseinheiten, aber IT-Ausstattung und Kompetenzen, das Qualitätsmanagement, aber auch gesetzliche Rahmenbedingungen, die uns manchmal die Haare raufen lassen, was manche Beschaffungen angeht, was manche Einstellungen angeht, Rückversicherungen und fünffache Aufbewahrungsgeschichten und die dann sozusagen eben in einer nicht ganz professionalisierten Universitätsverwaltung abläufen, dann eben Richtung Lehrpersonal entsprechend und Forschungspersonal rauswuchert. Ja. Weil natürlich wir als Professorinnen und Professoren führen unsere Lehrstühle, Institute wie mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer. Und da kommt manchmal zu viel sinnlose Arbeit auf uns zu, weil die Professionalisierung sozusagen auf dem Weg ist, um das positiv auszudrücken. Ja. Ich würde mich freuen, wenn sie ihr Ziel erreicht hätte.
Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort und finde ich, schlägt auch schön den Bogen zu Beginn unseres Podcasts, wo Sie ja schon mal angesprochen haben, dass Sie sich als Change Agent für die Digitalisierung in der Lehre verstehen, aber auch für die Digitalisierung in der gesamten Hochschule. Und das haben Sie ja gerade nochmal ganz wunderbar deutlich gemacht. Und dann kann ich zum Schluss noch verraten, dass es noch eine Premiere heute ist, weil Sie sind tatsächlich das erste Hochschulleitungsmitglied, was in diesem Podcast mal vorbeigeguckt hat oder vorbeigesprochen hat sozusagen. Vielen herzlichen Dank dafür.
Ja, danke ich auch Ihnen und es hat ja auch Spaß gemacht.
Das freut mich zu hören. Den Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich vielen herzlichen Dank fürs aufmerksame Lauschen. Wir konnten hoffentlich ein paar neue Ideen und Impulse zu Ihnen rüber senden. Falls ihr und Sie doch Ideen habt, über was wir nochmal sprechen sollten in diesem Podcast, dann freuen wir uns immer über Tipps, Themen, Vorschläge von Gästen. Das ist herzlich willkommen und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.